Es gibt so viele wunderbare Anleitungen, die uns in den Briefen des Neuen Testaments gegeben werden und die Lehren enthalten, die sich auf unser christliches Leben und unseren christlichen Dienst beziehen. Und es tut gut, zu diesen zurückzugehen und sie sich erneut in Erinnerung zu rufen. Schlagt eure Bibeln bei Epheser Kapitel 6 auf. Epheser Kapitel 6. Den Schwerpunkt dieses Kapitels stellt ein sehr bekannter Abschnitt aus der Schrift dar. Der Abschnitt beginnt eigentlich in Vers 10 und erstreckt sich bis auf Vers 20. Er befasst sich mit dem Kampf des Christen oder, wenn ihr so wollt, mit der Waffenrüstung Gottes eines Gläubigen. Das kommt fast am Ende der Epistel. Und es erfordert zum besseren Verständnis ein wenig Kontext. Und das wollen wir tun. Dieser Brief folgt einem gewissen Muster, das viele Episteln des Neuen Testaments aufweisen, besonders wenn Paulus sie geschrieben hat. In den einleitenden Kapiteln, in diesem Fall Kapitel 1, 2 und 3, wird unsere Stellung in Christus identifiziert. In diesen Kapiteln geht es um biblische Lehre. Sie definieren für uns, was es bedeutet, ein Christ zu sein. In Kapitel 1 zum Beispiel bedeutet das, dass wir in Christus mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen gesegnet wurden. Und dann geht Paulus ab Vers 4 ins Detail. Ein langer Satz, der sich bis Vers 14 erstreckt. Heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Laut Vers 7 haben wir in ihm Erlösung durch sein Blut und die Vergebung unserer Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns selbst überströmend widerfahren ließ. Und darüber hinaus hat er uns die Offenbarung gegeben, nämlich, dass uns alle Weisheit und Erkenntnis bekannt gemacht wurde. Und das beinhaltet das Geheimnis seines Willens. Dessen, was vorher verborgen war und jetzt bekannt gemacht wurde. Wir können durch die Offenbarung der Schrift nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart verstehen, sondern auch die Fülle der Zeiten, die Zusammenfassung aller Dinge in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Wir haben ein ewiges Erbteil erlangt, zu dem wir vorher bestimmt waren. Laut Vers 13 wurden wir, als wir gläubig wurden, mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt, der als ein Unterpfand oder, wenn ihr so wollt, als Verlobungsring, als Anzahlung gegeben wird. Das griechische Wort lautet Arabon, ist eine Versiegelung unseres endgültigen Erbes und unsere endgültige Erlösung als Gottes Eigentum zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Paulus beginnt also mit dieser überwältigend langen Liste von Vorteilen und Segnung, die wir durch unsere Zugehörigkeit zu Christus haben. Und Paulus betet dann, dass wir all das auch verstehen mögen. In Vers 18 erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Krafteinwirkung an uns ist. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und dann sagt er, dass dieser Christus von den Toten auferweckt wurde und zur Rechten des Vaters in den himmlischen Regionen sitzt. Hoch über jedem Fürstentum und jeder Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und alles wurde seinen Füßen unterworfen, da er das Haupt über alles ist. Behaltet das einmal im Hinterkopf, denn die Worte wie jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft tauchen auch in Kapitel 6 wieder auf. Und dort beziehen sie sich ganz eindeutig auf dämonische Kräfte. Hier in Kapitel 1 erfahren wir also, und das ist sehr wichtig, dass die Zugehörigkeit zu Christus unter anderem den Vorteil und Segen bringt. Nicht nur das Haupt über alle Dinge der Gemeinde in seiner Rolle als Haupt der Gemeinde, sondern dass er auch über allen dämonischen Kräften in diesem Zeitalter und in dem zukünftigen Zeitalter steht. Wir erfahren, dass derjenige, der das Haupt der Gemeinde ist, derjenige, der unser Herr und Erlöser ist, dass unser Retter auch derjenige ist, der vollkommene Macht über die Kräfte der Hölle besitzt. Das ist sehr tröstend zu wissen. Kapitel 2 beschreibt weiterhin dieses wunderbare Geschenk der Erlösung, indem wir daran erinnert werden, dass wir durch unsere Übertretungen und Sünden zwar tot waren, aber lebendig gemacht wurden. Vers 5. Wir wurden mit Christus lebendig gemacht, und zwar aus Gnade, auferweckt mit ihm und mit ihm versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und das mit Aussicht darauf, dass er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus erweisen wird. Und hier ist der Inhalt der ersten drei Kapitel also. Alle Segnungen werden definiert. Wir sind seine Schöpfung. Vers 10. Wir wurden in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken. Das Ergebnis unserer Erneuerung ist, dass wir jene Werke tun, die Gott wohlgefällig sind, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Eins waren wir vom Zweck und den Plänen Gottes ausgeschlossen. Jetzt sind wir Teil davon, ebenso wie die Juden und Heiden. So endet Kapitel 2. Auch zu Beginn von Kapitel 3 spricht Paulus noch von dem wunderbaren Privileg, das er als Verwalter und Diener Gottes genießen durfte. Obwohl er der geringste aller Heiligen ist, wie er in Vers 8 sagt, damit er unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündige, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die das Geheimnis von den Ewigkeiten in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat. Das bedeutet, er konnte das Mittel sein. Er konnte das Mittel sein, durch das Gott die herrlichen Wahrheiten des Neuen Testaments offenbarte, die den unendlichen und ewigen Segen definieren, der uns in Christus gegeben ist. Diese Kapitel befassen sich also alle damit, was wir durch unsere Zugehörigkeit zu Christus unser eigen nennen können. Aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit wurde uns alles gewährt, was wir brauchen. Und das dritte Kapitel schließt dann mit dieser großartigen Verherrlichung Gottes ab. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Hier also finden wir diese wunderbare Doxologie, die diesen spontanen Lobpreis als eine Art Reaktion auf alles das, was wir unser eigen nennen dürfen. Ja, alles, was vorher gerade gesagt wurde, führt zu diesem wunderbaren Lobpreis. Und dann gibt es in Kapitel 4 das typische deshalb oder so. Und das deutet darauf hin, dass wir jetzt von der biblischen Lehre zu den praktischen Fragen des Lebens übergehen. Jetzt kommen wir zu den Pflichten, könnte man sagen. Da all das wahr ist, dass Gott euch all das gegeben hat, da das eure Stellung in Christus ist, da ihr all das aufgrund eurer Zugehörigkeit zu Christus euer eigen nennen könnt, kommt jetzt das, was demzufolge von euch erwartet wird. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das fasst es zusammen. Und dann beginnt er ins Detail zu gehen. Wir sollen auf eine Weise wandeln, die unserer Berufung entspricht, indem ihr mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das wird in den nachfolgenden Versen dann noch weiter ausgeführt. Uns aber, heißt es dann auch da, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Wir sollen dafür sorgen, dass wir diese Gnade nutzen. Ja, die Gnade ist uns nicht umsonst gegeben. Wir sollen uns jenen unterordnen, die Evangelisten sind, uns den Lehrenden, Hirten, Pastoren in der Gemeinde, die uns zu unserer Erbauung dienen, um uns zu reifen Menschen zu machen, zu einem Leib, der zusammengefügt und verbunden wird durch alle Gelenke, Vers 16, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Hier kommen wir also zu einem Leib zusammen und haben eine Funktion und eine Verantwortung und einen Dienst, für den wir begabt sind. Und wir haben die Gnade erhalten, die für genau diese Funktion erforderlich ist. Wir sollen anders wandeln als früher. Wir sollen nicht länger wandeln wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes, nicht länger hartherzig, der zügellos ergeben, um Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. So haben wir Christus nicht kennengelernt, heißt es in Vers 20. In Bezug auf unsere frühere Lebensweise heißt es in Vers 22, dass wir den alten Menschen ablegen sollen. Einfach ablegen. Wir sind zu einer neuen Lebensweise berufen. Um dieses Leben zu führen, besagt es in Vers 23, müssen wir im Geist unserer Gesinnung erneuert werden. Und hier setzt das Wort Gottes an, durch das wir unseren neuen Menschen anziehen, der in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen wurde. Wir legen Lügen ab und reden die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Wir sind zornig, aber wir sündigen nicht. Mit anderen Worten, wir kennen nur rechtschaffenden Zorn. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und dann folgendes, interessant, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Hier wird angenommen, dass jede dieser genannten Verhaltensweise dem Teufel Raum gibt, einschließlich derjenigen, die danach kommen. Ja? Stehlt nicht mehr, sondern arbeitet. Arbeitet mit den Händen etwas Gutes, damit ihr nicht nur eure Bedürfnisse stillen könnt, sondern den Bedürftigen etwas zu geben habt. Lasst kein schlechtes Wort mehr aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Betrübt den Heiligen Geist nicht. Das bedeutet, tut nichts, was dem Heiligen Geist Kummer zufügen würde. Jede unheilige Handlung würde das tun. Legt alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und auch Lästerung ab. Sie seien von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist das Wort der Niedertracht oder Bosheit. Was eure positiven Verhaltensweisen angeht, seid freundlich gegeneinander und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und dann kommt ihr zu Kapitel 5 und dort sagt Paulus, werdet nun was? Gottes Nachahmer. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Das war das Positive. Alles das beiseite. Unzucht, Unreinheit oder Habgier, aber sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden. Auch keine Schändlichkeiten und albernes Geschwätz oder Witzeleien. So geht es immer weiter. So sollt ihr leben aufgrund dessen, was Gott für euch getan hat. Der Grund dafür, denn ihr wart einst Finsternis, Vers 8, jetzt aber seid ihr Licht, wandelt als Kinder des Lichts. Schaut einmal in Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Darum seid nicht unverständlich, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alle in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und er sagt den Ehefrauen, wie sie sich verhalten sollen und Ehemännern, wie sie sich verhalten sollen. Er sagt Eltern und Kindern, wie sie sich verhalten sollen. Er sagt Sklaven, wie sie sich verhalten sollen. Und er sagt den Sklavenhaltern, wie sie sich verhalten sollen. Bis Kapitel 6, Vers 9 folgt dann eine Reihe von Einzelheiten über unsere Lebensweise als Christ. Maßstäbe für die Einheit, für das Leben in der Gemeinde, für den Dienst, Grundsätze für Reinheit, für Gemeinschaft, für das Zeugnis, wie ein vom Geist erfülltes Leben aussieht. Ein Leben, das vom Geist Gottes gelenkt wird und dem beherrschenden Impuls des Wortes Gottes untersteht. Der rote Faden hier ist der würdige Lebenswandel. In der Metapher des Wandels verbirgt sich eine gewisse harmlose Realität. Gehen oder wandeln ist nicht schwer, ja. Gehen ist die einfachste Sache für uns in der Welt. Und man könnte aufgrund der Verwendung dieser Metapher vermuten, dass das Ganze für uns ein Spaziergang sein wird. Nun, der Grund dafür, dass die Schreiber des Neuen Testaments das Wort wandeln verwenden, ist der, dass es ein konstantes Schema beinhaltet. Aber wir sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass es einfach sein wird, gewissermaßen ein lockerer Spaziergang. Wir wissen das besser. Wir wissen das definitiv besser, denn wenn wir zu Kapitel 6, Vers 10 kommen, lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, und das ist der Predigttext, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es wird davon ausgegangen, dass es nicht leicht sein wird. Es wird Stärke erfordern. Es wird Stärke erfordern, die ihr nicht einmal selbst habt. Deshalb steht dort, seid stark in dem Herrn. Und noch einmal in der Wiederholung, in der Macht seiner Stärke. Es ist kein einfacher Spaziergang. Es ist kein Gang in dem Sinne, dass er sich wiederholt, dass er konstant ist, dass es keine Hochs und Tiefs gibt, kein Schnell und Langsam. Es ist eine Gangart. Ihr sollt in einer gottesfürchtigen, heiligen Gangart leben. Aber das ist nicht einfach. Es gibt viele Dinge, die euch im Weg stehen. Erstens, das Fleisch. Das Fleisch steht uns im Weg. Euer Gefallensein, der gefallene Zustand ist ein Problem, ebenso wie auch mein gefallener Zustand. Wir alle sind mit derselben Realität konfrontiert, dass wir in einem unerlösten Körper leben. In unserem Körper gibt es Impulse, die zum menschlichen gehören und die noch nicht erlöst worden sind. Und das ist es, was Paulus in Römer 7 das Fleisch nennt. Und es kämpft gegen den Geist. In jedem Gläubigen findet ein Kampf statt zwischen dem Geist, der eine neue Schöpfung ist, und dem Fleisch, das der Überrest des alten Menschen ist. Und es gibt einen Kampf. Deshalb sagt Paulus, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und er bezeichnete sich deshalb selbst als elenden Menschen. Er beschreibt den Zustand, als sei ein Leichnam gewissermaßen an einen gefesselt, von dem man sich nicht lösen könne. In Galater 5, ihr kennt diese Stelle, einem weiteren Abschnitt, erfahren wir mehr zu diesem Konflikt. Galater 5, Vers 17 heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Unser christliches Leben in der Realität so zu führen, wie wir es tun sollen, würdig zu wandeln, ist nicht einfach. Ist überhaupt nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil unser unerlöstes Fleisch uns im Weg steht. Was sind die Elemente dieses Fleisches? Galater 5, Vers 19 beschreibt es. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das ist also keine vollständige Liste, sondern lediglich eine Auswahl. Und das sind die Dinge, die von Menschen getan werden, die dem Reich Gottes nicht angehören. Vers 21, die Menschen, die diese Dinge kontinuierlich tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes hingegen ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und genau darin besteht unser Kampf und der Kampf. Das Fleisch lenkt uns in die Richtung dessen, was unheilig ist. Und das ist der Kampf. Der Kampf findet also in diesem Sinne nicht um uns herum statt, sondern in uns statt. Er findet in uns statt. Es nützt euch von daher auch nichts, es den mittelalterlichen Mönchen gleich zu tun. Ja, es nützt euch nichts, euch die Augen auszureißen und in irgendeinem Kloster auf irgendeinem heiligen Berg zu leben und dann zu glauben, dass ihr dort abgesondert von der Sünde leben könnt. Es nützt auch nichts, euch irgendeiner Operation zu unterziehen, weil ihr meint, dadurch euer Verlangen beseitigen zu können, wie manche mittelalterliche Mönche es taten. Und nach ihrem eigenen Zeugnen, so stellten sie fest, hatte das keinerlei Auswirkung auf ihre verdorbenen Gelüste. Es nützt euch nichts, von der Sünde wegzulaufen, denn wo immer ihr hingeht, ihr nehmt eure Sünde mit. Sie wird euch begleiten. Sie ist in euch. Und obwohl ihr gläubig seid, gibt es noch immer Sünde in euch. Ihr werdet also nicht locker, flockig über eure Lebenswiese schlendern, wenn man das so betrachten könnte, sondern ihr lauft in Wirklichkeit über ein Minenfeld, das sich in euch befindet. Das Minenfeld wurde effektiv durch euer eigenes Fleisch dort eingerichtet und es gibt von Anfang an einen Kampf in eurem Innern. Für diesen Kampf brauchen wir nicht einmal den Teufel. Hört mal genau zu. Euer eigenes Gefallensein ist dafür ausreichend. Aber wenn ihr die Gegenwart des Teufels da noch hinzufügt, wird der Kampf umso erbitterter. Und wenn wir zu Kapitel 4, Vers 27 gehen, den ich euch vor einem Moment vorgelesen habe, sagte Paulus dort mittendrin, wir sollen würdig wandeln und dem Teufel keinen Raum geben. Wenn wir in irgendeiner der dort als sündhaft beschriebenen Verhaltensmuster verfallen, geben wir dem Teufel Raum. So haben wir einen Feind, der in uns ist und einen Feind, der um uns herum ist. Und das, ihr Lieben, muss uns bewusst sein. Als der Apostel Paulus zum Ende dieser Epistel kommt, in der er uns auffordert, auf bestimmte Weise zu wandeln und unser christliches Leben auf bestimmte Weise zu führen, erinnert er uns daran, dass wir einen überaus aggressiven und respekteinflößenden Feind haben, nämlich Satan. Und er sagt in Kapitel 6, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn euer Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es gibt Feinde, die menschlich sind, aber hinter ihnen verbirgt sich etwas übernatürlich Böses. Wisst ihr, bevor ihr zu Christus kommt, und das gilt für die Epheser ebenso wie für jeden anderen, seid ihr dem Reich der Finsternis verhaftet, zu dem ihr gehört habt. Ja, ihr habt zu diesem Reich gehört. Ihr untersteht der Macht und Autorität des Prinzen, der in der Luft herrscht, des Herrschers dieser Welt. Das ist Satan. Um mit den Worten von Johannes 8 zu sprechen, ihr habt den Teufel zum Vater. Und so engagiert Satan sich, nachdem ihr zu Christus gekommen seid, immer noch dafür, euch zu zerstören. Einst habt ihr ihm gehört, jetzt gehört ihr ihm nicht mehr. Einst habt ihr seinem System angehört, jetzt tut ihr das nicht mehr. Ihr seid zu Satans Feind geworden, zu einem wahren Feind. So ist er euer Feind. So wie er euer Feind ist, seid ihr jetzt ein Feind für ihn. Jetzt, wo ihr zu Christus gekommen seid. Wir wurden, als wir errettet wurden, zum Zeitpunkt unserer Erlösung aus der Herrschaft der Finsternis errettet. Um es mit den Worten aus Kolosser 1 zu sagen, 2. Korinther 10 besagt, dass wir Gefangene gewisser ideologischer Festungen, falscher Ansichten und falscher Denkweisen waren, dass wir erlöst wurden und Gott gehorsam gemacht wurden. Wir wurden aus Satans Festung erlöst, von seinen verlogenen, verdammenden, irreführenden Ideologien, all jenen Konzepten, die sich gegen die wahre Erkenntnis Gottes erheben. Nun, Satan nimmt das nicht leicht. Christus entreißt uns sozusagen buchstäblich seinen Fängen. Wir sind wie Zweige, die einem Feuer entrissen werden, um es mit den Worten von Judas zu sagen. Und jetzt wendet Satan alle Kräfte der Hölle gegen uns auf, um das Werk Christi zunichte zu machen. So haben wir den Feind, der in uns ist, das Fleisch, und einen Feind, der um uns herum, außerhalb von uns ist. Okay. Wie gehen wir mit dem Feind in uns um? Galater 5 sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Um es anders auszudrücken, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Oder wie der Psalmist sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Wir wandeln im Geist. Und das bedeutet, in den Dingen zu wandeln, die der Geist bestätigt und liebt. All die Dinge, die in der Schrift als heilige Einstellung, heilige Gedanken, heilige Worte oder heiliges Verhalten offenbart werden. Aber was machen wir mit dem Feind, der außerhalb von uns ist? Wie können wir dieses übernatürliche, gewaltige Böse bewältigen? Nun, wenn ihr auf kosmischer Ebene darüber nachdenkt, ist es eine ziemlich erstaunliche Sache, um die es hier geht. Wir leben in einem unendlichen Universum. Es hat kein Ende, es ist unendlich. Je größer unsere Teleskope werden, je mehr sie in das Weltall vordringen, umso atemberaubender und überwältigender wird das alles. Ihr braucht jetzt sicherlich dazu keine wissenschaftlichen Details, aber es ist eine atemberaubende, überwältigende Tatsache, über dieses Universum nachzudenken. Und ihr denkt vielleicht, warum alles in der Welt würde Gott dieses gewaltige Universum schaffen, indem es selbst bei Lichtgeschwindigkeit Millionen von Jahren dauern würde, um an den Rand zu gelangen. Warum oder worin besteht der Sinn des Ganzen, wenn sich alles immer nur auf diesen kleinen Flecken namens Erde abspielt? Nun, unsere Erde ist nicht der einzige Ort, wo Dinge geschehen. Keine Angst, ich glaube nicht an UFOs. Es gibt eine Schar von Wesen, die in dem Raum zwischen diesem kleinen Planeten und dem Thron Gottes am äußersten Ende des unendlichen Himmels angesiedelt sind. Die Bibel beschreibt das als das Reich, die Sphäre Satans und seiner Dämonen, sowie den Bereich der heiligen Engel. Und wir erhalten gelegentlich auch einen kleinen Einblick in den Kampf zwischen den heiligen Engeln und den Dämonen, die die Sphäre bewohnen. Zum Beispiel, als Gott einen Engel entsandte, um eine Antwort auf ein Gebet Daniels zu überbringen und dieser von einem Dämon aufgehalten wurde. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, dass Gott das Universum nach seinem Ermessen geschaffen hat, müsst ihr verstehen, dass die menschlichen Gefilde zwar hier sind, dass die geistlichen Gefilde jedoch enorm groß sind. Ich betone das nur, um euch darauf hinzuweisen, dass wir einen wirklich furchterregenden, respekteinflößenden Feind haben und wir nicht unwissend über seine Kunstgriffe oder Listen sein dürfen. Er hat unzählige Dämonen an seiner Seite. Offenbarung 12 vermittelt uns einen kleinen Einblick von Satan bei seinem Fall. Es heißt, er nahm ein Drittel der Engel mit sich. Es gibt also doppelt so viel heilige Engel. Aber es gibt 10.000 mal 10.000 und aber 1.000 mal 10.000, die höchste Zahl in der griechischen Sprache, für die es ein Wort gibt. Das heißt, mit anderen Worten, das ist unzählig. Das sind unzählige. Unzählige von Engeln. Unzählige von Dämonen. Eine Armee, ein Arsenal, die dem Satan zur Verfügung stehen. Die Frage ist, wie geht Satan vor? Wie geht Satan vor? Nun, er geht gegen die Kinder Gottes anhand eines Systems vor, das die Welt genannt wird. Oder das wir so nennen würden. Deshalb sagen wir, wir haben einen dreifachen Feind. Erstens die Welt, das Fleisch und den Teufel. Das Fleisch ist in uns, der Teufel ist außerhalb von uns und das Mittel, das der Teufel einsetzt, ist das System der Welt. Nun, wir Christen brauchen nicht zu befürchten, dass Satan kommt und in uns Raum einnehmen würde. Kein Christ in der Bibel wird jemals von einem Dämon besessen dargestellt. Die einzigen Menschen, die von Dämonen besessen waren, waren Ungläubige. Man kann nicht sagen, wie es so viele heutzutage tun, dass ein Gläubiger immer noch von einem Dämon besessen ist, der ausgetrieben werden muss, nur weil es eine hartnäckige Sünde in seinem Leben gibt. Es gibt in der Schrift keinen Hinweis darauf, hört genau zu, dass irgendein Gläubiger je von einem Dämon besessen war. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Es gab Zeiten, in denen Jesus Dämonen austrieb, aber immer nur von Ungläubigen. Darüber hinaus steht nichts in der Bibel, das die Dämonisierung mit moralischer Verwerflichkeit in Verbindung bringt. Das mag sicherlich überraschen. Von Dämonen besessene Menschen legen ein sonderbares Verhalten an den Tag, schreien Jesus manchmal in der Synagoge an, springen manchmal in ein Feuer, zeigen Selbstmordtendenzen oder weisen eine körperliche Schwäche auf. Aber es gibt in der Schrift keine Illustration eines dämonenbesessenen Menschen, bei dem dieser Zustand sich auf moralische Verwerflichkeit manifestiert. Sünde ist also ein Problem des Fleisches. Versteht ihr das? Die Sünde ist ein Problem des Fleisches. Dämonen können Menschen nicht überwältigen und zu Sündern machen. Doch was sie tun können, ist Menschen zu überwältigen, die bereits Sünder sind und sie natürlich dazu bringen, bizarre, also sonderbare Verhaltensweisen und zerstörerisches Verhalten an den Tag zu legen. Aber was Christen angeht, kein Dämon kann Einzug in dein Leben halten. Dafür gibt es nochmals keinerlei Hinweise in der Schrift. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Nun, was haben wir von Satan, dem gefallenen Engel, zu befürchten? Sie dominieren die Welt auf folgende Weise. Sie besitzen die nicht wiedergeborenen Menschen dieser Welt. Die nicht wiedergeborenen Menschen der Welt gehören dem Reich der Finsternis an. Sie unterstehen der Macht des Prinzen, der in der Luft herrscht, laut Epheser 2. Einst sind wir auf dem Pfad dieser Welt auch gewandelt, das wisst ihr, im Einklang mit den Prinzipien, der in der Luft herrscht, dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Was ist diese Welt? Wir reden hier nicht über den Planeten, wir reden von dem Kosmos. Das Gegenteil von Kosmos ist Chaos. Und es gibt eine Ordnung auf der Welt, es gibt ein System auf der Welt, das von Satan kontrolliert wird. Es ist ein sündhaftes System. In diesem System arbeiten Dämonen und dieses System bedient sich im Prinzip dämonischer Kräfte, die durch menschliche Stellvertreter agieren, arbeiten. Und das ist es, womit Gläubige konfrontiert werden. Es geht nicht so sehr darum, dass der Teufel selbst euch konfrontiert, obwohl es Zeiten geben kann, in denen das auf spezifische Weise zutreffen mag, wie zum Beispiel als Jesus Petrus an Satan übergab, um einen bestimmten Zweck in seinem Leben zu erfüllen, oder aber auch als ein Botschafter Satans. Paulus wurde verfolgt und in seinem Dienst im Korinth angegriffen und Paulus betete, dass der Dorn aus seinem Fleisch genommen würde und beseitigt werden möge. Oder auch im Fall von Hiob, als Gott es Satan gestattete, Hiob zu versuchen. Es mag jene Gelegenheiten geben, wo Satan oder ein Dämon für Gottes Zweck ein Mittel werden können, durch das Gott etwas in unserem Leben erzielt. Das kann wohl sein, aber er wird uns nicht bewohnen. Er wird nicht Einzug in unser Leben halten. Es bedeutet, dass Gott es für seine Zwecke zulassen mag, dass Satan oder ein Dämon auf einen Gläubigen wirken kann. Ganz so, wie es bei Paulus war, als er zuließ, dass die Gemeinde sich spaltete. Ja, Paulus wiederum, weil er so viele Offenbarungen erhalten hatte und im dritten Himmel entrückt wurde, brauchte eine Demütigung. Und Gott dachte selbst, dass dies die Gelegenheit wäre, so Paulus zu demütigen. Es mag also Zeiten geben, in denen Gott es Satan und Dämonen erlaubt, gewisse Dinge in dem Reich zu tun, in dem Menschen leben. Und das, um Gottes Ziele zu erreichen. Gott erlaubt Satan, Petrus in eine überaus schwierige Situation zu bringen, in der er letztlich den Herrn verleugnete und dann wiederhergestellt und zurückgewonnen wurde. Das würde ihn in die Lage versetzen, die Brüder zu stärken, die eine ähnliche Situation durchleben würden. Gott ließ es zu, dass Hiob von Satan attackiert wurde. Warum? Damit er beweisen könne, dass Retten der Glaube niemals zerbrechen kann und dass er aus der Situation als inbrünstigerer Anbeter hervorgehen würde, als wenn diese Situation nie vorhanden gewesen wäre. Gott mag gelegentlich Satan und einigen Dämonen für Gottes Zwecke gestatten, gewisse Auswirkungen in unserem Leben zu haben. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Teufel letztlich Gottes Teufel ist. Gott besitzt den Teufel, Gott befehligt den Teufel, Gott setzt die Parameter fest, innerhalb derer der Satan und seine Dämonen arbeiten können. Das haben wir im ersten Kapitel gesehen, vom Epheserbrief, und darauf hingewiesen, das heißt auf Christi Auferstehung von den Toten, der zur Rechten Gottes in den himmlischen Regionen sitzt, hoch über jedem Fürstentum und jeder Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in den künftigen. Und die Namen, die genannt werden, sind Personen. Und er hat Macht über alle Personen. Seien es geistliche oder physische Personen, die hier auf dieser Erde leben, sowohl Menschen als auch Engel, unterstehen alle Gottes Kontrolle. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Mit all dem möchte ich aber einfach sagen, dass es Gelegenheiten geben kann, wenn Gott es Dämonen gestattet, gewisse Dinge zu tun, die sich auf Gläubige auswirken. Nicht im Innern, sondern von außen. Aber das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass Satan gegen Gläubige vorgeht, indem er ein Weltsystem entwickelt, in dem Gläubige leben müssen, dass ihr Fleisch den Versuchungen aussetzt. Wir würden uns wünschen, dass wir in einer Welt leben könnten, die nicht feindlich ist. Und so sagen Menschen hin und wieder, dass sie ihre Kinder vor den bösen Einflüssen schützen und völlig abschotten müssen. Viel Glück dabei, das wird niemals geschehen. Das ist eine Unmöglichkeit. Böse Menschen werden immer schlimmer und wir können auch unsere Kinder nicht vollständig abschotten. Durch gewisse Erweckung gab es hier und dort in unserem Land einen vorübergehenden Aufschub des Bösen, weil das wahre Christentum unsere Kultur durch das Evangelium beeinflusst. Aber diese Zeiten sind wohl hierzulande vollständig vorbei. Das ist seit langem dahingeschwunden und wir leben jetzt in einer Kultur, die dem Kosmos, den Satan und der gottlosen Menschen geschaffen hat, uneingeschränkt ausgesetzt ist. Wir werden alle buchstäblich angegriffen, eingeengt, belagert. Ist es nicht so? Und das von diesem System, das in Wirklichkeit von Satan entworfen wurde und von Menschen eingesetzt wird. Das Profil dieses Systems ist ideologisch. Das Profil dieses Systems sieht so aus, dass Satan als Engel des Lichts erscheint. Er tarnt sich als ein Engel des Lichts. Und das funktioniert meistens innerhalb der Religion. Seine Diener sind Engel des Lichts und Paulus bezeichnet alle falschen Religionen als dämonische Lehren. Mit anderen Worten, jede falsche Religion wurde von Satan als Teil seines Systems entwickelt und ausgeheckt, um Menschen religiös zu täuschen. Das sind dann Lehren von Dämonen, die nach Aussage von Paulus in 1. Timotheus 4 durch Heuchelei von Lügenrednern verbreitet werden. Das ist das Profil von Satans Bemühungen in der Welt. weil der Mensch von Natur aus religiös ist. Das bedeutet, sein Gewissen und seine Seele führen ihn zu Gott. Das Gewissen durch die moralischen Gesetze, die in seinem Herzen verankert sind, und die Seele durch die Realität von Ursache und Wirkung. Und es ist die natürlichste Sache für einen Menschen zu verstehen, dass es, weil er ein moralisches Gesetz hat, jemanden geben muss, der dieses moralische Gesetz gegeben hat. Da er versteht, dass nichts existieren kann, ohne dass es eine Ursache hat. Hier gibt es eine großartige Ursache. Es gibt also eine großartige Ursache, die auch moralisch ist. Und das ist inhärent im Verständnis des Menschen. Das ist innewohnend im Menschen. Satan weiß von diesem Gottesbewusstsein des Menschen. Der Mensch hat dieses Gottesbewusstsein und Satan weiß das. Also leitet er dieses Verständnis vom wahren Gott auf eine endlose Ansammlung falscher religiöser Systeme um, deren Urheber er selber ist. Und all diese Systeme haben eins gemeinsam, sie sagen dem Menschen, dass er sich seine Errettung und eine richtige Beziehung zu Gott verdienen kann. Einige Systeme sind moralisch und andere sind einfach unmoralische Systeme, die Satan entworfen hat. Quer durchs Beet, für jeden hat Satan irgendetwas dabei. Aber genau das ist das Profil. Es ist eine falsche Religion und er nutzt dies aus, weil der Mensch von Natur aus ein Anbeter ist. Weil er ein Gewissen hat, empfindet er Schuldgefühle wegen seiner eigenen Sünden. Und was macht Satan? Er erfindet einfach eine Religion, um zu versuchen, diese Schuldgefühle zu mildern. Aber für jene Menschen, die auf diese Weise ihr Gewissen unempfindlich gemacht haben, gibt es auch ein komplettes Weltsystem, das nicht religiös ist. Es ist atheistisch, offenkundig unmoralisch. Und dann gibt es jene Welt in der Mitte, die sagt, hey, ich bin geistlich, aber ich kann gleichzeitig geistlich und unmoralisch sein. Für jeden hat Satan etwas dabei. All diese Ideologien von sehr legalistischen, engmaschigen, restriktiven, einengenden Religionen für Menschen, die das mögen. Es gibt Leute, die mögen das. Bis hin zu schamlos, unverhüllter, atheistischer Unmoral in ihrer schlimmsten Form. Und alles dazwischen sind Teil des breiten Systems, das von Satan selbst entwickelt wurde. Und es enthält genug, um alle von uns in Versuchung zu führen. So agiert und so arbeitet Satan. Leute, ihr braucht euch nicht zu sorgen, dass Satan in euch eindringt und dort sich niederlässt. Das wird nicht passieren, wenn ihr gläubig seid. Aber wir leben in einem Zeitalter, in dem wir uns nicht nur mit der Versuchung in uns auseinandersetzen müssen, weil alle Gläubige es mussten, sondern auch mit dem System, das um uns herum ist. Denn dieses System ist raffinierter und hört genau zu, es ist raffinierter und schlimmer, als es je gewesen ist. Man hört immer Leute sagen, ah, das war schon immer so schlimm. Es ist schlimmer, raffinierter und schlimmer, als es je gewesen ist. Und alles Schlechte in der Vergangenheit wurde nämlich angehäuft und blieb und wurde vollständig von Satan konstant weiterentwickelt. Und jetzt haben wir Medien, durch die wir dem System schlimmer als je zuvor ausgesetzt sind. Der Herr Jesus muss bald kommen, denn der Angriff ist so massiv, dass keinerlei Hoffnung auf eine Wende besteht. Wir befinden uns mit solch abartiger Geschwindigkeit auf dem Pfad der Sittenlosigkeit, dass wir nicht umkehren werden. Leute, das ist Römer 1. Gott hat uns den Konsequenzen unserer Entscheidung überlassen und Satan hat einen Heidenspaß an diesem System und wir alle ertrinken darin. Nun, das war wirklich nur eine kurze Einleitung. Was nun tun wir dagegen? Lasst uns Vers 10 jetzt betrachten. Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist wirklich die Vorbereitung. Seid stark. Das ist keine Zeit für schwache Menschen. Wir leben in einer Zeit, in der wir wirklich stark sein müssen. Und findet ihr es nicht interessant, dass die Gemeinde in der Zeit, wo die Macht der Welt stärker ist als je zuvor, gleichzeitig am schwächsten ist? In einer Zeit, in der das Weltsystem mehr furchterregend ist als je zuvor, ist die Gemeinde schwächer als je zuvor. Und wir werden aufgefordert, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zu sein. Wir müssen erkennen, dass wir allein nicht die Stärke haben und deshalb müssen wir uns auf ihn verlassen. Trotzdem sollt ihr wissen, dass diese Macht bereits in euch ist. Philipper 4, Vers 13 sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, aber Gott ist treu, der wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. 1. Korinther 10, Vers 13. Der Herr hat am Kreuz den Sieg errungen. Der Herr hat Einzug in unser Herz gehalten, in Gegenwart des Heiligen Geistes, des Geistes Christi. Und die ganze Kraft dort ist dieselbe Kraft, durch die Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Und wir haben bereits darauf hingewiesen, und wir verstehen das, geht einmal zurück zu Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, ich bete für erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überschwängliche Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Das ist die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und es ist eben diese Stärke, die er hat wirksam werden lassen in dem Christus, in dem Gesalbten, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Es ist dieselbe Kraft, durch die Christus von den Toten auferweckt wurde. Es ist dieselbe Kraft, die ihn zu Rechten Gottes erhob. Es ist dieselbe Kraft, die er über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, ausübt. Und diese Kraft hat ihn veranlasst, alle Dinge seinen Füßen zu unterwerfen, hat ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und die Gemeinde als sein Leib, eine wunderbare Stelle, ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wow. Wir sind die Fülle Christi. Wir haben die Fülle Christi hier und deshalb haben wir die Fülle seiner Auferstehungskraft. Im dritten Kapitel betet Paulus ebenfalls, dass wir das verstehen mögen. Kapitel 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft ist also da. Es ist nicht so, als ob wir die Kraft erflehen müssten. Christus ist da und mit Christi Gegenwart seine Fülle und mit seiner Fülle seine Kraft. Also sind wir stark. Die Kraft ist da. Alles, was wir brauchen, ist hier. Durch die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Also beginnen wir mit der Vorbereitung. Und die Vorbereitung besteht darin, dass wir uns auf die Stärke Christi stützen, dass wir ihr vertrauen, nicht auf unsere eigene. Die zweite Sache, auf die ich euch in diesem Text gleich zu Anfang hinweisen möchte, ist die Ausrüstung. Die Vorbereitung besteht darin, zu erkennen, dass unsere Stärke im Herrn liegt. Und dass diese Stärke uns zur Verfügung steht. Und zweitens, die Ausrüstung steht da gleich, schaut einmal, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Vers 11. Wie macht man sich diese Stärke zunutze? Hier ist der Schlüssel dazu. Indem ihr die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht. Ich werde das jetzt überspringen, denn in Vers 13 heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, und wir werden da in den kommenden Wochen darauf eingehen. Es beschreibt dann ab Vers 14 bis Vers 17 diese Waffenrüstung. Und wenn wir uns also dann mit der Waffenrüstung selbst befassen, werden wir sehen, welche Ausrüstung es uns ermöglicht, uns diese Stärke zunutze zu machen. Die Stärke ist da, Sie ist an die Waffenrüstung Gottes gebunden und diese Waffenrüstung wird für uns in den Versen 13 bis 17 definiert. Also, die Vorbereitung und die Ausrüstung und drittens der Feind. Wir müssen unseren Feind verstehen. Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Die listigen Kunstgriffe, oder Elberfelde sagt einfach die Listen, wir brauchen nicht viel Zeit, hier Satan zu definieren. Wir haben keinen Kurs über Satanologie hier. Das lernen wir zu anderen Zeiten. Lassen wir es dabei bewenden, dass die Schrift den Teufel sorgfältig und wiederholt beschreibt. Jesus glaubte an ihn, bezog sich auf ihn, sprach mit ihm, richtete über ihn. Die Apostel glaubten an ihn, so wie Paulus es hier offensichtlich tut, als er über ihn schreibt. Der Teufel ist durch die ganze menschliche Geschichte hinweg aktiv. Er rebellierte gegen Gott im Himmel, laut Jesaja 14 und Hesekiel 28, und wurde aus dem Himmel gestoßen. Er ist derjenige, der vom Himmel herabfiel, was auch an anderer Stelle in Offenbarung Kapitel 12 beschrieben wird. Als er auf die Erde kam, führte er Eva in 1. Mose 3 in Versuchung. In Matthäus 4 führte er Christus in Versuchung. Und wie wir in Matthäus 4 sehen, verdreht er Gottes Wort. Er lehnt sich gegen Gottes Werk auf, wie wir es in Sacharja Kapitel 3 sehen. Er behindert die Diener Gottes, nachzulesen in 2. Thessalonicher 2. Er beschränkt die Verkündigung des Evangeliums und versucht es, indem er den Verstand des Menschen verblendet, damit das Evangelium sie nicht erreichen kann. 2. Korinther Kapitel 4. Er verwickelt die Bösen in seine Fallstricke. 1. Timotheus 3. Er täuscht die Nationen, wie wir im Buch Daniel sehen, ebenso wie in Jesaja und Hesekiel und der Offenbarung 16 und Kapitel 20. Er kämpft mit Michael, das bedeutet, es gibt einen Konflikt zwischen dem Teufel und den heiligen Engeln. Er hat die ganze Welt in seinem Schoß, 1. Johannes 5 werden wir noch hören von Pascal. Die ganze Welt liegt im Schoß des Bösen. Er steuert das gesamte System. All sein Übel wird im Prinzip durch nicht wiedergeborene Menschen umgesetzt, die sein Reich ausmachen. Und das ist das Weltsystem, das wiederum die Quelle der Versuchung ist, die für unser menschliches Fleisch von diesem sehr raffinierten System ausgeht. Satan ist eine Person. Er wird der gesalbte Cherub genannt. Er wird der Prinz dieser Welt genannt. Er wird Prinz, der in der Luft herrscht, genannt. Er wird Gott dieses Zeitalters genannt. Er wird der Oberste der Dämonen genannt in Lukas 11, 15. Er hat persönliche Namen. 52 Mal wird er Satan genannt, was Widersacher bedeutet. 35 Mal wird der Teufel genannt oder Diabolos, was Verleumder bedeutet. Er wird als alte Schlange oder großer Drachen bezeichnet. Und 1. Petrus Kapitel 5 wird er als brüllender Löwe bezeichnet, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. In Johannes 17, Vers 15 wird er als der Böse bezeichnet, intrinsisch böse, Poneros. In Offenbarung 9 wird er Abaddon und Apollyon genannt. Das ist ein Zerstörer bzw. Verderber. In Matthäus 4 wird er als Versucher bezeichnet, in Offenbarung 12 als Verkläger, in Epheser 2 als Geist, der den Söhnen des Ungehorsams wirkt, wie wir es gerade gelesen haben. Er wird als Mörder und Lügner bezeichnet. Er arbeitet offen, ungeniert und heimlich. Er agiert in der anzüglichen offenen Verderbtheit der Welt und er agiert heimlich in den religiösen Systemen der Welt. Achtung, Leute, beide Systeme, die offene Welt und die religiösen Systeme, beide unterstehen seiner Macht. Er wird religiös sein, wenn er religiös sein muss, scheinheilig, wenn er scheinheilig sein muss und unverhohlen, liederlich, böse und widerlich, wie es ihm gerade passt. Er ist ein nicht zu unterschätzender Feind. Er ist derjenige, der einst Luzifer war, der Sohn der Morgenröte, der gesalbte Cherub vom Himmel gefallen, Herrscher der Dämonenwelt. Und er übt seinen verachtungswürdigen Angriff auf das Reich Gottes aus und nutzt dazu die Menschen aus. Er nutzt die Menschen aus, die ihm untertan sind. Wir dürfen nicht unwissend über seine listigen Kunstgriffe sein. Der Begriff listige Kunstgriffe oder eben Listen, Elberfelder, kommt von einem Verb, das jemanden belauern oder sich an jemanden heranschleichen bedeutet. Belauern oder heranpirschen. Es suggeriert jenen Löwen, der seiner Beute auflauert, wie wir in Petrus gelesen haben. Er verwendet besondere Taktiken, Hinterlist, Täuschung, Geschick, Spitzfindigkeit. Wir müssen uns bewusst sein, dass es sich um einen altetablierten Feind handelt, der bereits existierte, bevor die Welt geschaffen wurde. Leute, er hat sehr viel Erfahrung. Er hat eine sehr große Beobachtungsskala und diese ganze Erfahrung bringt er mit in das jetzige System. Deshalb ist das System schlimmer, als es je zuvor war. In 2. Korinther 2, Vers 11 lesen wir, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Hier ist der gleiche Gedanke, wir dürfen nicht unwissend über seine Listen oder Absichten sein. Ihr müsst sie verstehen. Wie wir in Epheser 4, 27 gelesen haben, wollen wir ihm keinen Vorteil einräumen. Wir müssen verstehen, dass es seine Aufgabe ist, falsche Lehre zu verbreiten. Und deshalb können wir auch nicht einfach jeden Anhänger jeder Religion mit offenen Armen umarmen und begrüßen. Damit würden wir Satan Einlass gewähren. Es ist schwer, Leuten diese Einsicht zu vermitteln. Es ist sehr schwer. Tertullian sagte einmal, Diabolos est Dei simia. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er äfft Gott alles nach. Und das gehört zu seiner Strategie. Sein System ist die Welt. Deshalb hören wir auf Jakobus, der sagt, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Oder wir hören Johannes sagen, habt nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt und die Welt vergeht. Falsche Religion, ketzerische Lehren, raffinierte Täuschungen sowie unverhohlene Sittenlosigkeit gehören alle zu Satans Instrumentarium. Mit all dem möchte er Gläubige und die Wahrheit angreifen und versuchen, das Werk Gottes zu behindern. Er liebt es, jemanden das Wort zu entreißen, wie wir es im Gleichnis von Jesus und dem Seemann entnehmen, wo der Same auf harten Boden fällt und der Teufel ihn wegschnappt. Er liebt es, das Wort zu verdrehen. Er liebt es, sich in das Leben der Gemeinde einzumischen. Er agiert auf so vielfältige Weise. Er kann alle Arten von falschen Theologien erfinden, die Gläubige zu Zweifeln veranlassen und in Verzweiflung treiben. Alle Arten von falschen Maßstäben für Geistlichkeit, die Gläubige veranlassen zu denken, sie müssten nicht wirklich ein heiliges Leben führen. Er schafft Theologien wie antinomianistische Theologien, Theologien ohne Gesetz und Verdrehungen von Gottes Wahrheit. All das ist sein Machwerk. In all diesen Werken ist er am Werk. Und das bedeutet, wenn wir über diese Dinge nachdenken, dass wir einen Kampf führen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen dafür gerüstet sein. Wir müssen unseren Feind kennen und wir müssen begreifen, dass wir einen Kampf führen. Leute, wir kommen nicht mit einem blauen Auge davon. Wir stehen in einem Kampf. Kein Spaziergang. Vers 12. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, aber nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind nicht wirklich die Menschen, die unsere Feinde sind. Ich weiß, manchmal denken wir, dass unmoralische Menschen und Menschen, die unmoralische Dinge befürworten, unsere Feinde sind. Wie zum Beispiel Referenda gegen den heiligen Stand der Ehe initiieren, wie das zurzeit aktuell in Holland der Fall ist und man die Polygamie anstrebt. Nein, unser wahrer Feind ist viel, viel mächtiger. Diese Menschen sind Betrogene. Sie sind einfach seine Opfer. Sie sind einfach Menschen, die er benutzt und als Sklaven seinem Reich angehören. Deshalb, wenn Christus kommt, sind wir befreit. Sie sind Sklaven. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrschaft der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist es, was ich euch erzählt habe. Zwischen hier und dem Thron Gottes befindet sich das Reich der Dämonen und Engel, wo es Konflikte zwischen den Engeln gibt. Ihr müsst verstehen, dass wir einen imposanten Feind haben, einen furchterregenden Feind, der ein sehr erfolgreiches System entwickelt hat. Die Herrscher und Gewalten sind einfach die Rangordnung der Dämonen hier. Sie alle unterliegen einer Struktur, so wie es bei den heiligen Engeln gewisse Strukturen gibt. Und wie wir in der Schrift erfahren, trifft das auch für die Dämonen zu. Es gibt eine Art von Welt, eine Art von Kosmos geordnet sein, selbst unter den Dämonen, wo es verschiedene Ränge gibt. Einige davon haben mit Nationen und Regierungen zu tun, besonders wenn wir auf Jesaja und Hesekiel und sogar Daniel zurückblicken, geistliche Verwerflichkeit an sehr hohen Stellen. Sollten wir deshalb Angst und Furcht haben? Nein. Vers 13 redet nicht davon, dass wir mit Furcht reagieren sollten, sondern wie Bereitschaft. Hier sind unsere Anweisungen für den Kampf. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Das sagt uns, dass ein Sieg möglich ist, oder? Ja, es ist möglich. Was ist dieser böse Tag? Der böse Tag ist jeder beliebige Tag, an dem Böses kommt. Der böse Tag könnte auch als eine Möglichkeit dienen, um dieses Weltzeitalter zu beschreiben. Der böse Tag wäre eine Möglichkeit, das Leben in dieser Welt zu beschreiben. Für uns ist jeder Tag ein böser Tag. Es ist der Tag des Bösen im Gegensatz zum Tag der Gerechtigkeit, der in Zukunft kommen wird. Wenn wir also im Zeitalter des bösen Leben und die Waffenrüstung Gottes anziehen, können wir widerstehen. Das ist die gute Nachricht. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir können widerstehen. Der Sieg ist uns verheißen. Und wenn die Schlacht vorbei ist, der Rauch abgezogen und der Staub sich gelegt hat, können wir feststehen. Das ist die Verheißung des Sieges. Paulus hat das auf wunderbare Weise verstanden. Im 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 8 bis 9 beschreibt er es mit diesen wunderbaren Worten. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Am Ende hatte der Teufel alles in seinem Repertoire an ihm ausprobiert, aber er konnte keinen Sieg erringen. Paulus triumphierte allen Dingen zum Trotz. Und das, meine Lieben, können wir auch. Der Sieg wurde uns verheißen. Er sagt also, eure Vorbereitung liegt in der Stärke des Herrn, eure Ausrüstung ist die Waffenrüstung Gottes, euer Feind ist imposant und furchterregend, der Teufel. Ihr müsst seine listigen Kunstgriffe verstehen. Ihr befindet euch in einem echten Kampf und dieser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen eine übernatürliche, eine komplexe Struktur, eine Hierarchie von Dämonen, die in den himmlischen Regionen agieren. Das mag mehr erscheinen, als ihr je ertragen könntet, aber in Wirklichkeit könnt ihr am bösen Tag widerstehen. Wenn ihr die volle Waffenrüstung anzieht, ihr könnt in diesem Zeitalter des Bösen widerstehen, in dem die gefallene Welt dominiert wird, könnt ihr widerstehen. Wenn alles vorbei ist, könnt ihr feststehen. Und nun, ich weiß, dass ihr das auch in eurem Leben wollt. Ich will es auch. Deshalb werden wir beim nächsten Mal mit Vers 14 beginnen, wo es heißt, so steht nun fest. Und wo ihr genau erfahrt, wie das geht. So macht man sich die Stärke Gottes zunutze. So steht man fest. Egal, was Satan bringt. Lasst uns zusammen beten.